Seelenfutter Folge 161 von einem Biss wie ein Kuss und jemanden, der allen gefallen will. Gedichte von Florbella Espanza und Sibylla Schwarz.
Dichterin sein bedeutet höher und größer zu sein als die Menschen. So zu beißen wie jemand, der küsst. Es bedeutet, Bettlerin zu sein und zu geben, als sei man Königin des Reiches, diesseits und jenseits von Schmerz.
Hallo und herzlich willkommen. Ja, schön, dass ihr dabei seid bei unserer neuen Seelenfutter-Folge. Wir beide bringen euch die schönsten Gedichte der Welt nach Hause. Und heute ist es an keiner Sekunde übertrieben. Susanne Gasowski, Autorin aus Hamburg. Ich bin Friedemann Magor, Pastor in Husum. Wir sitzen in unseren Kimbenaten nahe der Elbe, nahe der Nordsee und hören uns, Susanne, und zeigen uns tolle Gedichte. Du hast ein Hammergedicht mitgebracht und Florbella Espanza, nie von ihr gehört. Das soll sich heute unbedingt ändern, und es geht natürlich um Dichterinnen. Wir haben zwei dabei und die eine macht sich ums Dichterinnensein Gedanken. Das ist ein Thema, das magst du gern, oder?
Ja, ich mag das Thema gerne, natürlich. Wir befassen uns ja seit 3 Jahren mit Lyrik und mit Dichterinnen und Dichtern. Und ich mag Florbella Espanza gern, jetzt nachdem ich sie kennengelernt habe. Ich kenne sie noch nicht so lange, erst seit meinem kleinen Portugal-Aufenthalt, aber habe mich jetzt schon ein bisschen festgelesen und eingelesen bei ihr.
Toll.
Freue mich, dass ich sie jetzt vorstellen kann.
Ja, super, super. Und ich erinnere mich daran, wie wir vor fast 4 Jahren ja, uns mit Dichterinnen beschäftigt haben hier in Husum und dich eingeladen haben zu einem Vortrag. Frauen dichten, das weißt du, ne?
Ja, sicher.
Das erinnerst du noch. Und irgendwie so ging's los.
Genau,
so unsere gemeinsame los. Freude an Gedichten. Und jetzt also dieses, erzähl mal, wer diese Florbella Espanza ist. Und sie reimt sich ja wunderbar auf Sibylla Schwarz.
Allerdings.
Alleine diese Zusammenstellung der beiden Dichterinnen ist ja schon wieder die erste lyrische Pointe.
So namentlich sind sie schon ein Treffer,
ja,
genau.
Ja,
aber
ja,
auch die beiden Gedichte. Ich habe mich so gefreut, als deine Antwort kam. Wir schicken uns ja immer gegenseitig die Gedichte und treffen uns nicht. Sprechen nicht vorher wirklich darüber, sondern jeder geht intuitiv nichts auf die Gedichte.
Nichts wird verraten.
Genau, der anderen oder des anderen ein. Es wird nichts verraten. Und jetzt sitzen beide in ihren Arbeitszimmern und sprechen miteinander darüber. Und als ich deins gesehen habe, war ich so hoch erfreut. Ich habe mit Florbella Espanza diesmal den Aufschlag gemacht.
Und so fängst du auch jetzt an.
Genau, und vielleicht ganz kurz mal zu ihr. 1894 ist sie geboren im Alto Alentejo in Portugal, wächst als uneheliches Kind, zwar bei ihrem Vater auf, der sie aber nicht wirklich, sie und ihren Bruder nicht als Kinder anerkennt, und dessen Ehefrau, eine offenbar unglückliche Kindheit, die Florbella und ihren Bruder sehr eng zusammengeschweißt hat. Das mag sogar bis zu einer Inzest gegangen sein, aber das ist nicht ganz klar. Ohnehin sind ihre Spuren jetzt nicht so eingedrückt oder so ausfabuliert, wie möglicherweise bei zum Beispiel Pessoa, der natürlich bekannter ist, auch international bekannter ist. Aber sie wird in Portugal als weiblicher Pessoa verehrt und hat ihn auch kennengelernt.
Mhm. Toll.
Sie hat nämlich trotz dieser schwierigen Kindheit Abitur gemacht mit 1917. Und ist dann nach Lissabon gegangen, um als eine der ersten Frauen überhaupt in Portugal Jura zu studieren. Hochintelligentes Mädchen, ganz aufgeweckt, aber auch immer auf der Suche nach Halt und Liebe. Das zeigt zum Beispiel, dass sie, als sie nach Lissabon aufbrach, schon das erste Mal geschieden war. Sie hat sich ganz früh verheiratet, wohl noch kurz vor dem Abitur, das die Ehe hielt nicht lang. Und sie ist dann als geschiedene Frau in sehr jungen Jahren nach Lissabon gekommen. Und dort ist sie eingetaucht in die Avantgarde dort. Und unter anderem hat sie auch Fernando Pessoa und andere Dichter kennengelernt. Mit dem einen oder anderen Hatte sie denn auch etwas? Sie hat wohl, war wohl eine, so habe ich das zumindest in einigen Schilderungen gelesen, eine wirklich wunderschöne Frau. Es gibt auch einige Fotos von ihr. Sehr anziehend, aber auch sehr unglücklich. Manchmal liegt das ja auch nah beieinander, ja. Tragik und dieses Anziehende der Tiefe. Sie hat geschrieben von Anfang an. Schreiben war ihr Lebenselixier und ihr Halt neben den Liebschaften und Lebensabschnittsgefährten, die sie hatte. Sie war insgesamt dreimal verheiratet und zweimal geschieden. Sie hat vor allen Dingen gedichtet, immer in der strengen Sonettform, wie ja auch das Gedicht, das ich uns heute mitgebracht habe, verfasst ist. Aber der Inhalt hat es immer in sich. Ganz emotional, immer aus der Ich-Perspektive und oft auch hocherotisch. Ganz ungewöhnlich, kann man sich vorstellen, für Frauen des Anfang des 20. Jahrhunderts in Lissabon. Sie hatte, wie ich ja schon sagte, ein ganz enges Verhältnis zu ihrem Bruder, der verunglückte 1927 bei einem Flugzeugabsturz. Das hat sie völlig aus der Bahn geworfen. Sie hat dann sich 3 Jahre völlig zurückgezogen, geschrieben und sich dann an ihrem 36. Geburtstag das Leben genommen. Ihr Werk ist geblieben und in Portugal auch hoch verehrt. Das Gedicht, das ich uns mitgebracht habe heute, Dichterin sein, Ser Poeta, ist 1987 von der portugiesischen Band Trovante vertont worden und war
toll.
Ein Hit. Ich habe sogar auf YouTube ein paar Aufnahmen, auch ein paar Live-Aufnahmen, zum Beispiel aus Brasilien gefunden davon und wurde zu einer Art Hymne und ist es wohl in bestimmten Generationen immer noch wirklich wunderschön vertont. Und es ist ja das, worüber wir schon so oft gesprochen haben. Es schwingt auch immer Musik mit, wenn man Gedichte zum Leben erweckt. Also wenn man sie spricht, wenn man sie liest. Und in dem Fall ist es, wie ich finde, wirklich sehr, 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 ein sehr, sehr gelungenes Stück. Ser Poeta von Florbella Espanza ist das Gedicht, das ich uns heute mitbringe. Und das geht so. Dichterin sein bedeutet, höher und größer zu sein als die Menschen. So zu beißen wie jemand, der küsst. Es bedeutet, Bettlerin zu sein und zu geben. Als sei man Königin des Reiches, diesseits und jenseits von Schmerz. Es bedeutet, die Pracht von 1000 Wünschen zu haben, ohne überhaupt zu wissen, dass man wünscht. Es bedeutet, im Innern einen flammenden Stern zu haben und Krallen und Flügel eines Kondors. Es bedeutet, Hunger und Durst nach Unendlichkeit zu haben, mit einem Helm aus Morgengold und Satin. Die Welt in einem einzigen Schrei zusammenzufassen. Und es bedeutet, dich zu lieben, so unendlich zu lieben. Es bedeutet, dass du mir Seele, Blut und Leben bist. Und dass ich dies singend der ganzen Welt sage. Florbella Espanza.
Ui, ein wahnsinniges Gedicht. Also, ich muss sagen, als ich das gelesen habe, es hat mich so gefreut, so gerührt, so in Aufregung gesetzt. Es ist ja ein Text voller Spannung, voller schärfster Kontraste. Eine Selbstbeschreibung des Dichterinnenseins, wo ich nicht weiß, ob ich jetzt tauschen wollte mit Florbella Espanza, weil es schier das ganze Leben zerreißt, das Herz, den Geist, alles.
Genau. Ja, und so hat sie auch gelebt. Also sie machte daraus ja auch nie einen Hehl. Also Ihre Gedichte sind Ihre Lebensbegleiter und auch Ihre Lebensperspektive. Also das ist fast eine Autobiografie, die sie mit ihren Gedichten geschrieben hat. Für jeden Lebensabschnitt hat sie neue Bücher begonnen und neue Gedichtbände begonnen. Ja, und dieses Dichterinsein, ich finde auch, dass man spürt diese Zerrissenheit und diese Leidenschaft, die darin wohnt. Aber es ist so, was ich so wunderbar finde daran ist, dass sie diese Leidenschaft, die sie in der vierten Strophe für ihre Liebe, für ihren Angebeteten ausdrückt, eben auch mit in ihr Dichterinnensein nimmt. Mhm. Sie dichtet und lebt mit all ihren Sinnen und all ihren Wünschen, Träumen und all ihrer Kraft. Und das macht das Gedicht so großartig, finde ich. So.
Dieser Schluss, da kommen wir bestimmt gleich nochmal drauf, der hebt das Ganze noch auf so eine leuchtende, strahlende und singende Ebene. Ich finde, der Eingang des Gedichtes ist eher beängstigend.
Ja, ja, sicher.
Also so zu beißen, wie jemand der küsst, das ist eine Wortfigur, die mich gar nicht zur Ruhe kommen lässt. Also, dass das Beißen dazugehört und sich verbirgt oder vermantelt in die Form eines Kusses, also große Nähe, große Intimität und darin die Aggression, darin die Kraft, aber auch der Widerstand besteht. Hm. Also, ui.
Es bedeutet, sie leuchtet jede Facette des von Gefühlen aus und jede Facette des Fühlens. Und wenn man sich ganz leidenschaftlich in etwas hineinbegibt, dann kann das beinhaltet das große Höhen oder hohe Höhen und Tiefen. Es bedeutet Hingabe und Schmerz. Es bedeutet Zugewandtheit und Aggression. Das gehört ja zusammen durchaus. Also große Gefühle bergen, finde ich, beides, Positives und Negatives aufmal. Und das verknüpft sie hier so herrlich, finde ich. Ich weiß, was du meinst. Mich beängstigt das nicht, sondern mich fasziniert das so, dass sie das auf diesen Punkt bringt, dass sie das an solchen Dingen festmachen kann, wie einem Kuss, der etwas ganz Liebevolles, aber durchaus ja auch etwas Aggressives und Bedrängendes haben kann. Dass sie das ich finde schon den Einstieg so eigentlich schon so beängstigend oder so groß, dass man sich kaum rantraut. Dichterin sein bedeutet höher und größer zu sein als die Menschen. Also sich sozusagen über das Menschsein zu stellen oder von der Perspektive aus das Menschsein betrachten zu können. Wow. Das ist ja fast anmaßend, ja.
Atemberaubend, also anmaßend oder bedrückend, weil das eben der Anspruch ist. Ja. Es ist etwas Übermenschliches, was da verlangt wird oder was sich da ereignet in ihr, wenn sie das ist. Also das bleibt ja offen, ob das der Anspruch ist, der dann auch wirklich schwer auszuhalten ist oder ob das ihre Wahrnehmung ist, da verlasse ich mein normales Menschsein und werde größer, weiter, intensiver, als es die anderen Menschen erleben können. Und das macht eben die Dichtung aus.
Genau, und dann in der gleichen Strophe einen Schritt weiter sagt sie, es bedeutet Bettlerin zu sein. Und dennoch zu geben, als sei man Königin. Also du bist ganz groß und gleichzeitig ganz klein oder ganz klein und gleichzeitig ganz groß. Du bist voller Schmerz und befreit von Schmerz. Du küsst und beißt alles auf einmal. Und das macht das Aufregende an dieser Strophe aus, eigentlich an diesem ganzen Gedicht. Ja.
Also etwas, was sich irgendwie auch überschlägt.
Ja, genau.
Ja. Was aus dem wohltemperierten Gleichmaß, das auch ein früheres Dichterin-Ideal gewesen sein mag, sich völlig löst. Das ist eine durch die Existenz katapultierte Lebensform.
Genau, finde ich auch. Und das in der Gefasstheit dieser Sonettform.
Ja, ganz.
Das finde ich so wunderbar. Ja, sie sucht wählt fast immer diese doch sehr strenge Form, um dort völlig über die Stränge zu schlagen. Das gefällt mir sehr, sehr gut an fast all ihren Gedichten, muss ich sagen. Also es bleibt also nie Mittelmaß. Ja, es ist nie mittelhoch tief. Es ist immer ganz oben und ganz unten.
Ja, höchste Ausschläge. Und so wie wir jetzt die erste Strophe ein bisschen durch meditiert haben, lässt sich das mit jeder Strophe machen. Das kriegen wir jetzt nicht hin, aber es ist großartig mit den Wünschen, der Pracht der Wünsche, ohne überhaupt zu wissen, dass man wünscht. Also auch hier so eine unglaubliche Spannung in dieser Beschreibung da drin. Und ich liebe sehr dann die weitere Formulierung, es bedeutet im Inneren einen flammenden Stern zu haben.
Ja.
Und Krallen und Flügel eines Kondors. Also das sind auch zwei so unterschiedliche Bilder für ihr Selbstbild, dieses innere Leuchten, davon erfüllt zu sein und gleichzeitig die Schwingen auszufahren, der Kondor, was für ein majestätischer Vogel, und die Krallen, die ihn auch gefährlich machen.
Genau. Ja, das ist eben dieses, also diese Gleichzeitigkeit von Innerlichkeit und Äußerlichkeit, von Hingabe und Aggression. Es ist dieser Stern, der mich innen leuchten lässt und der mich erfüllt, und gleichzeitig fahre ich Krallen aus und habe Flügel, die mich weit sofort, die Spannweite des Kondors ist ja enorm, die mich sofort sehr weit tragen können. Ja, also wie gesagt, sie macht es, wenn dann immer in Superlativen.
Ja, genau. Also hier gibt's keine Gleichkeit. Genau. Und dann fließt es in die nächste Zeile, die ist für mich, ach, die sind alle so toll, aber es bedeutet Hunger und Durst nach Unendlichkeit zu haben.
Ja.
Das ist für mich eigentlich das Urbild des Religiösen schlechthin. Hunger und Durst nach Unendlichkeit.
Ja. Ja, es ist auch das Urbild eines jeden Künstlers, das muss man auch mal sagen. Ich glaube, wer erschafft und erschaffen möchte, der hat natürlich Hunger und Durst danach, dass das, was er schafft, auch bleibt, dass es ihn überlebt und ein wenig Unendlichkeit verschafft.
Ja, mag sein. Also ich kann mir auch Menschen vorstellen, die, also zum Beispiel in den Ding-Gedichten, die ja manchmal was sehr Materiales haben, also die wollen das, was da ist, gut beschreiben und da sozusagen sich darin geben. Aber hier geht es um etwas, was du eben nicht greifen kannst, mit einem Helm aus Morgengold und Satin. Etwas, also das finde ich sehr faszinierend, wo es so völlig grenzenlos wird, gibt es doch dieses Schutzmotiv. Der Helm, der ihren Kopf, der ja irgendwie zu explodieren scheint, irgendwie zusammenhält. Ich weiß nicht, wie du das deutest.
Ja.
Oder vor den Einflüssen von draußen schützen.
Morgengold und Satin, das sind beides für mich, also es sind ja sehr starke Bilder. Und das eine ist, also man könnte, ich hatte kurz die Assoziation, ob es nicht das Himmelszelt ist, ja, ob es nicht sozusagen gleichzeitig die aufgehende Sonne und der blaue Satin der Nacht ist.
Schön, ja.
Auch das könnte sein. Also es ist die Unendlichkeit, die sich sozusagen über mich legt wie ein Helm, indem sie dem ich den ganzen Kosmos über mir habe. Auch das könnte
toll
sein.
Ja, sehr, sehr schönes Bild. Also ich habe da drin etwas Bergendes erlebt, was aber nicht, also ein Entschuldigung, dass ich sage Stahlhelm, also irgendwie sowas Metallisches ja. hat, sondern aus ganz weichem,
auch
kostbaren, filigranen,
möglich.
Aber ja. eben doch schlussendlich beschützenden ist. Absolut. Und dann die Welt in einem einzigen Schrei zusammenzufassen. Meine Güte, das ist ja sozusagen wie eine Kernexplosion, also wo alles sein, wo die ganze Welt sich in einen Nukleus
ja.
verdichtet.
Ja.
In einem Schrei.
Ja, wie der Urknall. Ja, ja. Wie der Urknall. Ja.
Es ist. Und dann fließt es in die Liebe. Das hast du ihm ja schon gesagt. Das ist diese fantastische Steigerung am Schluss.
Mm. Ja, und es wird so in die, also was ich daran so fantastisch finde, sie ist da in dieser dritten Strophe, wenn man es mal so deuten möchte, dass sie dort den Hunger und Durst nach Unendlichkeit hat, nach Weite, nach Aufgehen im Kosmos, die Welt in einem einzigen Schrei zusammenzufassen. Und dann wird's ganz intim. Mhm. Plötzlich ist sie wieder in einem, also sie spricht ja jemanden an, ganz, ganz direkt, den sie wahrscheinlich, also den es gibt, den sie kennt und dem sie.
Es gibt ein richtiges
ja,
Du in,
es gibt
dieser,
ein richtiges
in
du.
Der vierten Strophe.
Ja.
Mhm.
Das ist, und das holt diese ganze, ganz, ganz, auf einmal, reduziert es sich nicht, sondern wird es, katapultiert es sich aus dem Himmel wieder sozusagen, ich sag mal, ins heimische Wohnzimmer zurück oder wo immer sie sich auch treffen. Und es bedeutet, dich zu lieben, so unendlich zu lieben. Also sie sagt einem ganz intim, was sie für ihn empfindet. Das ist auch völlig, für mich war das ganz unerwartet, diese Strophe nach diesem
Absolut.
Blick auf die Dichterin, also nachdem sie erstmal versucht zu ergründen und für sich zu fassen, was das eigentlich bedeutet, zu dichten.
Ja, also diese Liebeserklärung, die sich dann fortsetzt, es bedeutet, dass du mir Seele, Blut und Leben bist und dass ich dies singend der ganzen Welt sage. Und weißt du, eigentlich fließt diese vierte Strophe aus dem letzten der dritten Strophe heraus, die da heißt, die Welt in einem einzigen Schrei zusammenzufassen, also das ganz Große in das Kleine zu ziehen. Mhm. Und das Kleine ist der Schrei oder es ist eben die Liebe, die sich dann ergießt in das, was da zwischen ihr und ihrem Gegenüber passiert. Das ist dann ja auch klein, räumlich, aber gleichzeitig beinhaltet es alles. Seele, Blut und Leben. Alles.
Alles. Ja, wie gesagt, darunter macht sie es auch nicht, aber es ist aufregend, finde ich, ein ganz aufregendes Gedicht. Und so sind alle ihre Sonette. Wirklich.
Sagenhaft. Ich hoffe, du bringst uns davon noch ein bisschen mehr. Darf ich dich einmal noch fragen? Also überschrieben und der Einstich ist Dichterin sein. Würdest du sagen, wenn ein Dichter schreibt über Dichter sein, dass er anders akzentuiert? Also Gender Mainstream war ja in den ersten Drittel des 20. Jahrhunderts nicht verbreitet. Wenn sie da von Dichterin schreibt, dann meint sie das schon, oder?
Ja, sie meint das schon. Also interessant ist, dass ich verschiedene Übersetzungen gefunden habe. Und zwar habe ich, wir haben ja nun, ich bin des Portugiesischen nicht mächtig, habe aber ein bisschen recherchiert. Es gibt die Fassung Dichter sein und es gibt die Fassung Dichterin sein.
Ach.
Ja, und ich bin mir eigentlich sehr sicher, dass sie Dichterin sein will und nicht Dichter. Also sie schreibt alle ihre Gedichte aus einer ganz persönlichen, aus ihrer Perspektive und zwar aus einer weiblichen Perspektive. Und darum bin ich mir ziemlich sicher, dass sie das schon als in der weiblichen Form meint. Ja, aber ich finde, das ist die Frage, die du stellst, ist, hätte ein Mann das Dichtersein ähnlich ähnlich gedeutet oder ähnlich ausgelegt, wie sie das tut? Ist das die Frage, die du damit verbindest?
Also wie spezifisch ist das Frau-Sein da drin?
Absolut. Also jetzt, wo ich sie ein wenig kennengelernt habe und wenn ich andere Sonette von ihr lese, ist es immanent. Also es gehört dazu. Also es ist ohne ihr Geschlecht nicht denkbar. Sie schreibt ganz klar aus der weiblichen Perspektive. Mhm. Ja. Mhm. Ja, es ist ihre weibliche Perspektive, ihre Art Dichterin oder Dichter oder Dichterin zu sein. Ja. Mhm.
Und in der Übersetzung, die du uns hier mitgebracht hast, ist sie Bettlerin und Königin und so weiter. Da zieht sie das durch.
Ja.
Und das leuchtet mir sehr ein. Also dass diese Form des Existenzialen da drin sich so niederschlägt. Es ist also das ist kein, und ich glaube, das würden viele männliche Dichter ganz ähnlich sagen, aber es ist eben kein Handwerk und keine irgendwie eine Ausdrucksform, sondern es ist eine absolute Seinsform,
ja, genau,
in die sie da eintritt.
Also deswegen schreibt sie auch nicht Dichter oder Dichterin, Dichterin sein, sie meint, ist ja Poeta, Dichterin sein, genau, es ist ihre Existenz, es ist eine Existenzform, genau.
Toll.
Ja, es ist kein Job, ja, sagen wir mal so, es ist kein Job.
Ja, 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 und viele, die wir aus dem frühen 20. Jahrhundert kennengelernt haben, sind ja so. Also es ist die Zeit der expressiven Lyrik und die gehen ja alle irgendwie durch Himmel und Hölle
Feuer.
Gleichzeitig so.
Du hast ein sehr schönes Bibelwort dazu gestellt.
Ja, ich habe, also es wäre alles möglich bei diesem Text und ich bin eingehakt bei der Zeile von Flor Bella Espanza mit einem Helm aus Morgengold und Satin. Und ich hatte das ja eben gesagt, für mich ist das so ein Schutzmotiv da drin, in diesem fast zerfließen, aufgehen, verbrennen ihres Seins. Und dazu das Bibelwort aus Epheser 6, nehmt den Helm des Heils. Sie hat den Helm aus Morgengold und Satin, der Helm des Heils. Ist ja auch kein militärischer Helm, sondern ein anderer. Der Kontext ergreift den Schild des Glaubens, nimmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes. Also da schreibt Paulus so von den geistlichen Waffen, die man sich nimmt, nicht um zuzuhauen, sondern um sich zu schützen und sich zu verteidigen gegen das Böse, das auf einen so einknallt. Und sie braucht auch irgendeinen Schutz, sonst verglüht sie.
Wunderbar.
Liest du es uns noch sehr einmal schön vor, das Gedicht?
Dichterin sein. Dichterin sein bedeutet, höher und größer zu sein als die Menschen. So zu beißen wie jemand, der küsst. Es bedeutet, Bettlerin zu sein und zu geben, als sei man Königin des Reiches, diesseits und jenseits von Schmerz. Es bedeutet, die Pracht von 1000 Wünschen zu haben, ohne überhaupt zu wissen, dass man wünscht. Es bedeutet, im Innern einen flammenden Stern zu haben und Krallen und Flügel eines Kondors. Es bedeutet, Hunger und Durst nach Unendlichkeit zu haben, mit einem Helm aus Morgengold und Satin. Die Welt in einem einzigen Schrei zusammenzufassen. Und es bedeutet, dich zu lieben, so unendlich zu lieben. Es bedeutet, dass du mir Seele, Blut und Leben bist. Und dass ich dies singend der ganzen Welt sage. Frau Bella Espanza.
Vielen Dank dafür.
Ja, sehr gerne. Ja,
also wie konnten wir eigentlich alle durch diese Welt gehen, ohne diese Dichterin zu kennen?
Ja, es ist schön, sie kennenzulernen. Wirklich.
Aber erst jetzt ist irgendwas vollständig. Susanne, ich lege dazu ein Gedicht von Sibylla Schwarz. Und wenn du gesagt hast, Flobella Espanza galt als die weibliche Pessoa, dann erinnere ich daran, Sibylla Schwarz hieß die pommersche Sappho. Ja. Also angelehnt an diese antike griechische Dichterin Sappho, mhm. Die so bedeutend war. Und das sagt man also über Sibylla Schwarz. Wir haben sie schon zweimal.
Genau.
Gehört ist aber schon ein bisschen her, deswegen erinnere ich noch mal dran, sie stammt aus Greifswald, ist dort geboren und dort auch gestorben. 1621 geboren, und da war also der 30-jährige Krieg schon im Gange und 1638 gestorben. Sie hat also weder Anfang noch Ende dieses furchtbaren Kriegs erlebt, sondern früh mit 17 Jahren verstorben, eine Barockdichterin mit einem wirklich großen, kometenartigen Lyrikschweif, die pommersche Sappho. Tochter des Greifswalder Bürgermeister Christian Schwarz. Und nachdem sie so ihre Kleinkindphase behütet erlebt hat, ist dann die ganze Wucht des Dreißigjährigen Kriegs über sie und ihr junges, blühendes Leben reingebrochen. 1627 erreicht der Krieg Greifswald, da war sie 6 Jahre alt, erst von Wallenstein besetzt, dann von schwedischen Truppen. Und 1630 stirbt die Mutter, da war sie 9. Und mit 10 fängt sie an, Gedichte zu schreiben. Eine ungewöhnlich gebildete junge Frau, vielleicht auch ungewöhnlich gereift, aber ich glaube, ich ahne viele Menschen, die in der Frühe ihres Lebens so schweres Erleben reifen einfach schneller und tiefer. Ja. Mit 17 ist sie dann an Ruhr erkrankt und starb am Hochzeitstag ihrer älteren Schwester. Das Gedicht Ein Gesang wider den Neid, das war die erste Begegnung mit ihr in Seenfurter Folge 30. Er hat die Literaturwissenschaftlerin Erika Gräber genannt, das wohl erste kompromisslos feministische Gedicht der Weltliteratur. Und deswegen gehört sie hier zu Dichterin sein von Flobella Espanza, ja. Finde ich dazu. Denn in der Zeit, in der sie gelebt hat, im 17. Jahrhundert, war es einfach nicht nur nicht üblich, sondern eigentlich stand es den Frauen rechtlich gar nicht zu, sich literarisch zu betätigen. Sie hat es gemacht und ist schon zu Lebzeiten sehr aufgefallen. Martin Opitz, der so wichtig ist für die deutsche Lyrik, ist auf sie aufmerksam geworden, wollte sie besuchen, da ist sie kurz vorher gestorben. Ist dann im 18. Jahrhundert noch stark rezipiert worden und dann eigentlich wieder vergessen. Und schön, dass es eine Sibylla Schwarze Renaissance gibt. Und ich habe hier diesen bezaubernden Gedichtband Gesang wider den Neid von Horst Langer rausgegeben. Kann ich nur ganz doll empfehlen. Und darin steht ein kurzes kleines Gedicht. Das ist überschrieben, wer kann jedermann gefallen? Und das geht so. Ob schon des höchsten Hand die ganze Welt versehen, das Nichtes drin gebricht, doch soll noch in der Welt geboren werden der, der allen wohl gefällt, und eh der lebend wird, wird wohl die Welt vergehen. Wer kann jedermann gefallen?
Wunderbar. Die Überschrift an eine Frage und das Gedicht an eine Antwort.
Und dann die Antwort, ja. Man könnte ja gleich sagen, niemand. Und ich finde das so, so großartig und so eine schlichte und pointierte ja. Ergänzung zu diesem Selbstbild einer feministischen Dichterin, wie es Flobella Espanza ja in Wahrheit ist. Da steckt so viel innere Freiheit drin in Sibylla Schwarz.
Unbedingt.
So Leute, wenn ihr einen gefallen wollt, dann geht doch nach Hause, das gibt's nicht. Obgleich der Höchste die Welt so vollkommen geschaffen hat, das ist hier nicht zu finden. Und wenn so jemand geboren wird, dann ist die Welt am Ende. Also ehe der geboren wird, ist der Weltuntergang. Das gibt's nicht. Mach dich frei, versuch nicht einen zu gefallen. mach dein Ding. Und das ist eine so powervolle Sprache, die sie hier, ein powervoller Gedanke, die sie Billa Schwarz nimmt, dass ich einfach begeistert bin.
Ich bin auch begeistert und vor allen Dingen so wunderschön zu Espanza gesetzt, die auf der Suche nach sich selbst ist in ihrem Gedicht, mhm. die versucht, sich zu fassen und sich in, zu konstruieren eigentlich selber, ja, mhm. also mhm. Dichterin sein, was heißt das eigentlich, ich konstruiere mir das jetzt, ich stelle mir vor, was es sein sollte, wie ich sein sollte, und dann diese Unabhängigkeit, mit der Sibylla Schwarz mhm. sagt, sicher, konstruier dich, solange es dir gefällt, allen gefallen wird es eh nicht, ja, mhm. mach dich frei davon, sei wie du bist oder wie du sein willst. Wunderbar. Also so viel, so, da steckt so viel Selbstbewusstsein dahinter. Ja. Das mag ich sehr. Und das ist bei, ich finde, das ist bei Flabella Espanza nicht so stark. Ich finde, dass sie, ich spüre da schon in diesem Himmel jauchzend und zu Tode betrübt, dieser großen Emotionalität auch eine große Unsicherheit. Und die Sibylla Schwarz ist in diesen vier Zeilen, die du uns mitgebracht hast, in diesen vier Versen, in dieser einen Strophe, doch sehr sicher, finde ich.
Super. Absolut. Wunderbar. Und du erinnerst dich an den Gesang Wider den Neid. Also das ist ja, ja. Ein großes Gedicht mit vielen Strophen. Und es kreist immer wieder darum, bleib bei dir selbst. Ja. Lass dich nicht irritieren von Neid, von Nachrede oder hier von einer Gefallsucht oder einem Perfektionismus. Das ist so lebensklug und die Frau ist 17 geworden.
Ja, das habe ich ja damals schon gesagt, das ist eigentlich nicht zu fassen. Also sie schreibt wirklich ja fast abgeklärt, kann man sagen.
Total, ja, ja. Total. Wie eine Alte.
So, und so. Das ist mit 17 eigentlich nicht zu fassen. Also man natürlich weiß man, dass Menschen damals im Spätmittelalter, Frühneuzeit natürlich anders 17 waren, als wir das waren mit unserer langen Kindheit und Adoleszenz, die war ja damals, die war ja überhaupt nicht zu denken.
Ja, aber dann doch, ne? Ja. Also dann doch der Hammer.
So, da völlig, natürlich. Also aber diese Lebensklugheit und also mir imponiert, das hat mir bei jedem Sibylla Schwarz Gedicht bisher einfach dieses Selbstbewusstsein und dieses Selbstvertrauen und dieses Hallo, ja. hier stehe ich und ich weiß, was ich sage, ja.
Ja, ganz genau.
Wunderbar.
Sehr schön. Ja, du hast ein Bibelwort dazu.
Ja, ich habe ein Bibelwort dazu gelegt und du warst am Anfang erstaunt ein wenig. Wir hatten ganz kurz gesprochen, du hast gesagt, erklär mir das mal und ich erkläre es ja gerne. Erstmal nenne ich es uns. Es ist aus den Sprüchen 3, also Kapitel 3, Vers 11 und 12. Mein Sohn, wenn der Herr dich zurechtweist, dann sei nicht entrüstet und sträube dich nicht, denn darin zeigt sich seine Liebe. Wie ein Vater seinen Sohn erzieht, den er liebt, so erzieht dich auch der Herr dazu, zu wissen, dass er dich liebt. Hätte, würde ich jetzt mal in der Klammer auf Klammer zu sagen, was steht natürlich nicht da. Und warum ich es dazu gestellt habe, ist, was Sibylla Schwarz so selbstbewusst vorträgt, ist ja zum einen der Aufruf steht zu dir, ja, aber auch so ein bisschen dieses Mahne, sei doch nicht so gefallsüchtig, versuch doch nicht jedem zu gefallen, du machst es eh nicht allen recht, ja, und auch wenn dich jemand ablehnt, wenn dich jemand schilt oder dir nicht immer Honig um den Bart schmiert, das ist nicht schlimm, denn Sprüche 3, der Herr liebt dich, auch wenn er vielleicht nicht dir nicht immer schmeicheln möchte. Ja, du kannst dir seiner Liebe sicher sein. Und das kann dir eine gewisse, einfach dieses Selbstbewusstsein eventuell geben, das Sibylla Schwarz da so wunderbar vorträgt. Mhm. Deswegen habe ich es gewählt. Weil es für mich macht es diesen Gegensatz ein bisschen deutlich. Also es muss nicht immer alles smooth sein und nicht jeder muss dir Honig um den Bart schmieren. Das heißt aber nicht, also du musst nicht allen gefallen, sodass sie dir immer sagen, wie toll du bist. Sie können dich trotzdem mögen, auch wenn sie dir mal die Meinung geigen.
Sehr schön. Mhm. Sehr schön. Und ich lese uns nochmal Sibylla Schwarz zum guten Schluss. Wer kann jedermann gefallen? ob schon des höchsten Hand die ganze Welt versehen, dass Nichtes drin gebricht. Doch soll noch in der Welt geboren werden, der, der allen wohl gefällt. Und ehe der lebend wird, wird wohl die Welt vergehen.
So. Ja, so,
weißt du Bescheid.
Weißt du Bescheid. Wunderbar. Was?
Von einem Biss wie ein Kuss und jemanden, der allen gefallen will. Das waren unsere Gedichte von Florbella Espanzo und Sibylla Schwarz.
Ja, wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Schreibt uns unter seelenfutter@kirche-husum.de. Wir freuen uns auf eure Zuschriften, sind immer ganz gespannt. Und nächste Woche, selbe Stelle, selbe Welle, hätte ich was gesagt.
Und so ist es. Wir sehen uns. Wir hören uns.
Bis bald. Tschüss. Mach's gut. Tschüss.